Podcast vom Reeperbahn Festival und Byte FM.
Bonjour zusammen. Willkommen im letzten Monat des Jahres, im nun auch offiziell geltenden Winter und in einer neuen Folge dieses Podcasts hier. Und ich will heute ganz entgegen meines Naturells auch gar nicht allzu sehr drumherum palavern, sondern gleich ran an die Buletten sozusagen. Ich hatte es in der letzten Folge ja schon angekündigt, wir verlassen jetzt mal wieder den theoretischen Themenkomplex rund um das Reeperbahn Festival und widmen uns wieder dem, was ja sonst in diesem Jahr auch schon relativ oft auf der Tagesordnung bei Ruhestörung stand, nämlich den KünstlerInnen-Porträts. Und im Vorfeld dieser Ausgabe hier habe ich auch wieder mal mit einem tollen Typ gesprochen, der im Zentrum der Aufmerksamkeit dieser Folge stehen soll, und zwar Magnus Hesse, einigen vielleicht auch besser bekannt durch seinen Künstlernamen Bajuk. Mit ihm habe ich unter anderem über die vermeintlich musikalisch gesehen blutleeren 2000er Jahre, seine kurze Karriere als Orchestermusiker und David Lynch gesprochen. Und bevor ich ja hier mal etwas zur Einstimmung von ihm anspiele, weise ich nochmal darauf hin, wenn ihr Gefallen an diesem Podcast und den darin befindlichen Künstlerinnen findet, dann abonniert ihn doch bitte oder lasst eine freundliche Bewertung bzw. Kommentar da. Das verhilft ihm und irgendwo auch den geladenen Gästen zu mehr Reichweite. Und das ist, wie man vielleicht weiß, bares Gold heutzutage. So, das dazu. Ich bin Leonie Möhring, freue mich, dass ihr zuhört, und nun darf ich vorstellen, Bajuk.
I'm a 90s child like you. Now this is where I used to chase. Up and down the streets with you. Covered in mud. Soccer shirt and worn out jeans. The dawn breaks through. Even Batman can't save you. So swing low.
Musik, mit der sich graue Tage besser ertragen und sonnige noch wohliger begehen lassen. Das war ein Auszug aus You One, einem Stück, das sich auf Bajuks aktueller Platte befindet und ein wirklich stimmungsvolles Musikvideo vorzuweisen hat, by the way. Ganz am Anfang des Gesprächs mit Magnus musste ich etwas tun, das ich normalerweise eigentlich nie tun muss, beziehungsweise es wirklich durch eingängige Recherche vorab vermeide. Ich musste ihn erstmal fragen, wie sein Name überhaupt ausgesprochen wird. In Videointerviews oder Radioankündigungen hörte ich immer wieder zahlreiche kunstvolle Variationen dessen. Und deshalb musste ich ja diesmal dann halt doch tatsächlich mal nachhaken. Also, Bajuk, Bajuk, Bajuk oder ist gar das K am Ende stumm und es heißt nur Baju? Wie ist es denn nur richtig?
Also ich muss dazu sagen, das hat mittlerweile so ein Eigenleben angenommen, dieser Name. Also eigentlich ist es ja ein Wort aus der indigenischen amerikanischen Sprache. Und deshalb, da ich das Choctaw leider nicht mächtig bin, kann ich gar nicht mit Genauigkeit sagen, wie das eigentlich ausgesprochen wird. Ich habe das damals für mich einfach so, mir diesen Begriff so interpretiert als Bajuk. Und auch verknüpft mit dieser Bedeutung. Es ist ja, kommt ja von dem Wort Bayou, also von diesen Sumpfgegenden, wo diese Wälder in so stehenden Flüssen stehen, in der Mississippi-Gegend. Das ist ja eigentlich der Ursprung des Begriffs. Und dann habe ich irgendwie gesagt Bayouk und mittlerweile, und in diesem Video, was du, glaube ich, gesehen hast, das war mit Tobi Siebert, mit dem Produzenten von meiner ersten Platte, da hab ich so ein bisschen, weil niemand weiß, wie man es ausspricht, halt dann einfach 5 verschiedene Versionen gesagt, damit die Verwirrung komplett ist. Und mittlerweile sage ich aber sogar noch eine dritte Variante, nämlich mittlerweile sage ich selber immer Bajuk, weil so irgendwie meine Kumpels und aus meinem Umfeld die Leute immer, es ruft sich irgendwie besser, so, ah, der Bajuk, irgendwie so, hat so einen ganz, ganz dummen Akzent noch drin. Deshalb, das kann eigentlich jeder. Es darf jeder so aussprechen, wie er möchte, ist jetzt mittlerweile meine Devise.
Eine sehr journalistinnenfreundliche Einstellung, muss man sagen. Mal sehen, wie ich so halte. Vielleicht wechsle ich einfach in der Betonung den ganzen Podcast über. Auf jeden Fall kenne ich den Begriff Bajou tatsächlich auch noch gar nicht so lange. Erst im letzten Jahr, im ersten Lockdown, glaube ich, hat mir eine Freundin aus einem herrlichen Abenteuerroman von Davide Morosinotto vorgelesen. Die Mississippi-Bande hieß der. Und dort spielt sich eben ein Teil der Handlung am Rande dieser schwer zugänglichen, mysteriösen Sumpflandschaften ab, die Bajou oder eben, wie Magnus es schon ansprach, ursprünglich in der Sprache der Native Americans der Südstaaten, der Choctaw, Bayouk genannt werden. So, nun kennt ihr meinen Bezug zu diesem Wort. Wie aber ist denn Magnus darauf gekommen?
Also ich hatte mal zur Schulzeit mit meinem Freund Elias eine Band und er ist halb Amerikaner und wir hatten so eine Duo-Band und er hat dann gesagt, komm, wir nennen uns Bayou und fand das mega cool und ich fand das halt geschrieben irgendwie cool aus. Ich fand irgendwie cool, dass es so das Wort You irgendwie drinsteckt, dass das Wort Bay irgendwie drinsteckt und dass es irgendwie aus Amerika so dieses stehende Flüsse-Phänomen fand ich irgendwie auch so mystisch und cool. Und dann habe ich mein eigenes Künstlerprojekt angefangen und habe nach einem Namen gesucht und wollte mich erst Magnus, also nach meinem bürgerlichen Namen nennen und so Magnus mit U als V so und solche Sachen. Und dann irgendwann habe ich gedacht, nee, eigentlich finde ich viel cooler, so einen Namen zu haben, der irgendwie A, internationaler ist und B, nicht so mich als Person so klar benennt, sondern wo man nicht weiß, ist das eine Band, ist das ein Elektro-Duo, ist das ein Indie-Ding? Und dann habe ich gesagt, okay, ich nenne mich Bayou. Und dann hat mein damaliger Booker irgendwie so, ich glaube, er hat den Begriff einfach gegoogelt, hat gesagt, nenne ich doch Bayouk, weil das der Ursprung des Wortes ist irgendwie so. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, finde ich irgendwie cool. Und weil die Entscheidung eh so, also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob wie viele Künstler oder Bands gibt, die wirklich so ein Jahr später immer noch sagen, ey, der Name ist immer noch das Geilste überhaupt. Sondern meistens ist es so, dass man denkt, okay, gut, jetzt go with it, irgendwie so. Und ich finde es okay mittlerweile, aber in dem Moment war ich einfach auch froh, dass jemand sagt so, ey, mach's doch einfach so. Und ich dachte, ja, gut, mache ich, alles klar, jetzt kann ich Songs unter dem Namen machen.
Naja, und es gibt ja auch deutlich schlechtere Entscheidungen, denke ich, ohne jetzt Namen nennen zu wollen. Und es liegt jetzt auch nicht eindeutig im Trend, der ja seit einiger Zeit als kleiner Insider-Running-Gag umgeht, nämlich die Benennung der eigenen Band nach Alltagsgegenständen. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wie das in den 2000ern waren, ob es da auch so klare Tendenzen oder Trends hinsichtlich von Bandnamen gab. Ich weiß nur, dass sie auf jeden Fall selten auf dem Podest der besten Musikjahrzehnte landen. Eher das Gegenteil. Als blutleer, künstlich und oberflächlich werden die 2000er gern mal abgestempelt. Nun war ja aber genau das die Zeit, in der 90s Child Magnus aka Bayouk damals in Tübingen so richtig mit selbstgewählter Musik in Berührung kam. Wie hat er denn diese Zeit für sich persönlich in Erinnerung abgespeichert?
Also blutleer habe ich nicht so empfunden. Ich habe voll für mich, also ich habe wie wahrscheinlich jeder Teenager irgendwie eh so, also ich, das erste, was ich so richtig cool fand irgendwie, war halt mit natürlich so 12, 13 so Baggies tragen und halt Eminem hören, Eminem Show und sowas, das war so Hip-Hop. Hip-Hop hat so einen krassen Push bekommen irgendwie in Deutschland auf jeden Fall zu der Zeit, als ich so jünger war, da war es halt Hip-Hop das Allercoolste, aber eher noch internationaler Hip-Hop, also echt sowas wie, keine Ahnung, und halt auch der ganze Quatsch, 50 Cent und sowas. Und wobei, ich, also was heißt Quatsch, Eminem finde ich super, das war immer noch super cool. Und dann gab es irgendwann so eine Phase, wo ich irgendwie so viel wirklich auch so, keine Ahnung, echt so System of a Down und sowas gehört habe und dann so diese irgendwann so ein bisschen mehr artsy-fartsy Post-Rock, den ich aber auch immer noch voll toll finde, das ist gar nicht abwertend gemeint. Und dann aber irgendwann, und das finde ich eigentlich cool an den Nullerjahren, halt diese Indie-Rock-Bands so entdeckt habe für mich. Also Block Party, Interpol, Mogwai, gut, ist ja eigentlich auch eine Post-Rock-Band, aber so, ich habe halt abgegangen mit Leuten, die irgendwie Gitarrenmusik gemacht. Beefy Clyro habe ich entdeckt für mich, Riesenfan geworden von Beefy Clyro. Und halt so irgendwie diesen ganzen coolen England Strokes, diesen ganzen coolen Indie-Rock-Bands aus irgendwie Amerika und England. Und die war, also ich verbinde die Killers, ich verbinde die mit halt dieser so 2005 bis 2008 oder keine Ahnung Zeit. Und das hat mich voll geprägt. Und parallel gab es natürlich schon auch so Pop, aber ich glaube, so diese ganze Backstreet Boys und so Geschichte, was so, das sind ja eigentlich eher 90s, so, das hat so ein bisschen da so reingeschwappt noch. Und dann war ich aber natürlich zu cool, um irgendwie so Popmusik zu hören, sondern fand es irgendwie halt, und dann habe ich halt so diese Indie-Sachen irgendwie gefeiert. Und deshalb finde ich die Nullerjahre eigentlich gar nicht so schlimm.
Ist ja auch ein sehr pauschales Urteil. Und vor allem sind die 2000er wahrscheinlich einfach auch noch gar nicht lang genug her, um wieder, ja, wie so vieles in der Vergangenheit liegende, als kultig nostalgisch verklärt zu werden. Post-Rock habe ich auf jeden Fall auch extrem viel gehört. Und ich weiß noch, dass es da oft en vogue war, weil wir vorhin Trends bei Namen am Wickel hatten, enorm lange Alben- oder Songnamen zu wählen. Könige darin waren meiner Erinnerung nach zum Beispiel die Red Sparrows mit Songnamen wie, Obacht, Like the Howling Gloria of the Harkest Winds, The voice was thunderous and the words holy, tangling their way around our hearts and clutching our innocent awe. Ja, falls man mal nichts zu lesen mit hat beim Busfahren, einfach die Titelnamen dieser Band studieren. Aber auch Bayuk findet nicht unbedingt, dass in der Kürze die Würze liegt. Und so heißt sein aktuelles zweites Album Exactly the Amount of Steps from My Bed to Your Door. Und darauf befindet sich zum Beispiel auch das hebelig schöne, mich tatsächlich auch ein wenig an die 2000er erinnernde Stück Super Cool Kids Universe. So, nun haben wir ein wenig über alte Hörgewohnheiten gesprochen. Wie sah es denn aber aus, als der eigene Aktionismus sich bahnbrach? Wurden die ersten Schritte in die eigene Musikalität vor allem auf dem Weg zur Musikschule gemacht? Oder passierte das eher so ganz DIY-mäßig?
Nee, ich wollte halt immer schon früher ganz früh, ich bin immer in Tübingen am Jimmys Musikladen, heißt der einzige Musikladen in Tübingen, wo ich aufgewachsen bin, vorbeigefahren. Da stand immer so eine Stratocaster, Fender, keine Ahnung was, E-Gitarre halt auf jeden Fall. Und ich habe halt immer, hab früher Blockflöte gespielt und dann meinte meine Blockflötenlehrerin, ich frage mich immer, woher die das, wie die das einschätzen, interessanterweise, aber meinte, ich soll doch Cello spielen. Und dann habe ich einfach Cello angefangen zu spielen und fand es auch ganz cool, aber habe nicht so viel geübt und es war halt viel cooler, E-Gitarre zu spielen. Aber ich habe es, war irgendwie klar, dass es nicht parallel geht. Und dann habe ich Cello gespielt und da habe ich dann irgendwann auch so einen Ehrgeiz entwickelt, wollte unbedingt das in Sinfo, so heißt das, Jugendsinfonieorchester in Tübingen. Was auch so ein bisschen damals so einen elitären Charakter, also was heißt elitär, aber also man musste da eine Aufnahmeprüfung bestehen und so. Und es war schon irgendwie so ein Big Deal, da reinzukommen irgendwie. Und das habe ich dann irgendwann geschafft. Und parallel habe ich halt irgendwie gemerkt, okay, ich kann Gitarre, so ein bisschen G-Dur, D-Dur, irgendwie kann ich so selber irgendwie ein bisschen lernen. Und dann habe ich halt ziemlich schnell Feuer und Flamme und habe dann da irgendwie einfach angefangen, Songs zu schreiben und aber auch immer mehr vor dem Hintergrund eigene Musik zu machen und weniger jetzt irgendwie Joe Satriani Soli irgendwie so spielen zu können. Also ich bin bis heute ein Gitarrist, das Instrument sehr für sein Songwriting instrumentalisiert. Dann habe ich mir so ein bisschen Klavier eben auch noch beigebracht, weil meine Schwester damals Klavier gespielt hat und dann aber nach ein paar Jahren da irgendwie nicht mehr so Bock hatte und keinen Unterricht mehr hatte. Und dann stand das rum und dann habe ich es irgendwann in mein Zimmer gemacht. Und dann habe ich irgendwann gecheckt, okay, Musik ist nicht wie früher so, man muss ein Instrument perfektionieren, sondern man kann einfach irgendwie, keine Ahnung, Songs schreiben und seine Emotionen in Musik übertragen. Und dann hat mir das Spaß gemacht.
Also ein Hybridweg, könnte man meinen. Wobei ich es auch wirklich spannend gefunden hätte, nochmal zu erfahren, wie man als Blockflötenlehrerin in einem Schüler das Talent zum Cellisten sehen kann. Aber gut, manche Eingebungen bleiben mir zumindest einfach unergründlich. Was zählt, ist ja ohnehin das Ergebnis. Und das bis in ein Jugendsinfonieorchester zu schaffen, ist ja auf jeden Fall schon mal eine Leistung. Klassische Musik, beziehungsweise diese ja dann doch recht eigene, zuweilen auch geordnete Art, Musik innerhalb eines Orchesters zu machen, hat Bayuk also nicht wirklich abgeschreckt damals, ja?
Deshalb war für mich das so eine Zeit, wo ich halt Klassik, wo ich mich dem irgendwie so, keine Ahnung, da habe ich Schostakowitsch 5 haben wir gespielt, wir haben eine Mahler-Symphonie gespielt, davor hatte ich nicht viel Ahnung von Klassik, war jetzt auch nicht irgendwie so, dass meine Eltern so super viel Klassik gehört haben, also ab und zu, aber jetzt nicht super krasse Experten oder so. Und ich habe dadurch so ein bisschen, bin ich halt so eingetaucht in irgendwie, und das war aber auch ein cooles Programm für eine Jugendsinfonieorchester, weil es junge Menschen sind, die irgendwie noch nicht ihre Instrumente perfekt beherrschen, wie Berufsorchester, aber irgendwie mit 16 halt den totalen Weltschmerz und Liebeskummer und sowas halt dann in so eine Symphonie, die vor ein paar hundert Jahren geschrieben wurde, irgendwie reinpacken. Und das ist schon, also keine Ahnung, gerade sowas wie Schostakowitsch 5 oder diese Mahler-Symphonie, da habe ich wirklich auf so Konzertreisen, wenn man das da spielt, das ist, man merkt, dass es gerade irgendwie, dass man diesen Moment nie wieder in so einer ähnlichen Form für den Rest seines Lebens wahrscheinlich kopieren kann oder haben wird. So.
Eine sehr prägende und schöne Erfahrung offensichtlich. Und doch zieht es Bayuk letztlich eher in die Welt der Gitarren- und Popkultur. Gab es dafür denn einen bestimmten Grund? Also ich kenne mich in Tübingen jetzt nicht wirklich aus, aber gab es damals in der wohlbehüteten schwäbischen Kleinstadt eine lebhafte, inspirierende Musikszene, die ihn da vielleicht zum richtigen Zeitpunkt irgendwo abgeholt hat?
Ich fand voll. Also ich weiß nicht, ob ich die Musik jetzt so machen würde heute, wie ich sie mache, wenn ich nicht damals so krasse Vorbilder irgendwie so hatte. Also ich bin irgendwie, es gab auf meiner Schule so krasse Schülerbands. Eine, in der auch Joel Siebmann zum Beispiel spielt, der jetzt auch an der Platte ganz viel mitgeschrieben hat. Das ist einer meiner besten Kumpels. Und der auch in meiner Liveband spielt und so, der hat in so einer Schülerband, die ich so geil fand damals, wo ich wirklich, die haben dann so auch bei School Jam mitgemacht, bei so Schülerband-Wettbewerben, und ich fand das halt so cool. Ich habe ein Konzert von denen gesehen und war so geflasht halt als so 14-Jähriger oder so. Ich habe tatsächlich jetzt auf der Platte, die jetzt im August rauskam, einen Song auch, wo es genau darum geht, wie man so als Teenager irgendwie dann, wie geflasht ich da war und wie sehr mich das irgendwie, begeistert hat. Und Tristan Brusch, der ja auch Musik macht in Berlin, den vielleicht auch einige kennen, der war auch auf dieser selben Schule, auf dem Uhland-Gymnasium, und hat eben mit diesem Joel, der in meiner Band spielt, auch eine Band gehabt. Und es gab Matze, mein Schlagzeuger, hat früher eine Band gehabt, die mich inspiriert. Also es gab viele so Kids, die älter waren als ich, die dann halt im Äpplehaus, da gab es Bock auf Rock, war damals so das Ding bei uns irgendwie. So eine Veranstaltung, und da ist man hingegangen, und also ich habe das als total total musikalisch aufgeladenes Umfeld irgendwie erlebt und bin halt, genau, ich frage mich wirklich manchmal, was passiert wäre, wenn ich nicht auf dieser Schule oder in Tübingen gewesen wäre, weil diese 3-4 Leute wirklich so mich begeistern, dass ich wirklich so richtig vor Neid geplatzt bin, als ich die auf der Bühne gesehen habe und gedacht habe, fuck, warum kann mein Leben nicht so sein? Warum kann ich nicht irgendwie? Und das hat irgendwie deshalb auch so ein bisschen, glaube ich, mich so geprägt und diesen Weg so ein bisschen vorgezeichnet, dass ich dann so, als ich gefühlt hatte, jetzt habe ich die Chance, das zu machen. Genau, Matze, der Schlagzeuger, hat dann nämlich auch mit 18 ist der von der Schule gegangen, nach Berlin gezogen, hat die Band Me and My Drummer, die vielleicht manche kennen, gehabt und hat mit der irgendwie, ist mit dieser Band super durchgestartet, also für uns damals super durchgestartet. Und deshalb, irgendwie hatte ich da so ein Umfeld in diesem kleinen, behüteten Nest Tübingen, was mich irgendwie früh begeistert hat irgendwie dafür.
Ja, man sollte nicht unterschätzen, welche Wirkung so eine belebte lokale Musikszene, sei sie auch noch so klein, auf einen Teenager haben kann. Das berichteten schon viele meiner Gäste hier bei Ruhestörung. Und klar, viele zieht es in dem Alter gerade in einem mittelmäßig wilden Kleinstadtatmosphären-Nest dahin, wo etwas los ist, beziehungsweise vielmehr vielleicht auch dorthin, wo etwas entsteht. Musik zum Beispiel. Doch trotzdem ist diese besagten Konzertabende und generell ein reges Musikmachen im Kreis seiner Freunde und Bekannten gab, so war es ein anderes künstlerisches Feld, dem sich Bayuk zunächst nach dem Abschluss zuwenden wollte. Nachdem er Literatur, Kunst und Medienwissenschaften studierte, will er zum Film. Genauer gesagt in die Regie. Doch dazu kommt es nicht, denn die Hochschule, an der er sich bewirbt, erteilt ihm eine Absage. Nun habe ich mich gefragt, wie der ursprüngliche Wunsch, Regisseur zu werden, was ja von einer gewissen Haltung zeugt, nicht unbedingt im Mittelpunkt des Gezeigten, der Kunst stehen zu müssen, also eher im Hintergrund an den Strippen zu ziehen, damit zusammenpasst, ein musikalisches Einmannprojekt anzugehen, beziehungsweise als Sänger dann sogar in der ersten Reihe einer Band auf der Bühne zu stehen.
Ja, ich bin gefühlt irgendwie so, wenn ich so selber zurückschaue oder so diesen Weg bisher so mir anschaue, habe ich das Gefühl, ich bin immer weiter aus der Reserve, so immer weiter aus der zweiten Reihe, so ein bisschen habe ich mich getraut. Also so in den Bands, in denen ich früher gespielt habe, in der Schulzeit, habe ich auch Gitarre gespielt und vielleicht mal Backings gesungen oder so. Ich habe mich immer so peu à peu mehr getraut und mir selber mehr zugetraut irgendwie so. Und dann irgendwann gemerkt, okay, das ist eigentlich, das ist voll geil auch. Also ich glaube, das muss man irgendwie auch, also wenn man das gar nicht hat, dann ist es irgendwie halt, dann ist es, weiß ich nicht, gibt auch super schüchterne, coole Musiker, die eigentlich komplett introvertiert sind, aber ich habe schon genug irgendwie dann auch Geltungsdrang oder sowas oder wie auch immer man das nennen will, um auch dann das zeigen zu wollen den Leuten, was ich da gemacht habe. Und aber genau, das ist irgendwie so Studium und Film, wäre ich auch lieber. Und aber ich finde deshalb, ich bin froh, dass es so gekommen ist. Ich bin super, weil es ist wirklich so eine klassische Situation gewesen von entweder ich werde da genommen in Ludwigsburg an dieser Filmschule, wo ich mich beworben hatte, und dann wäre das mein Traum, Regie zu machen, oder ich werde nicht genommen und dann denke ich so, okay, jetzt erst recht, und dann setze ich wirklich aber auch komplett alles auf diese Karte. Und das habe ich, dann bin ich nach Berlin gezogen, habe wirklich mein Leben komplett umgestellt und gesagt, das ist jetzt mein Ding. Und und im Nachhinein bin ich super froh, dass ich nicht genommen wurde. Das ist ja irgendwie manchmal auch schön, im Nachhinein vermeintliche Enttäuschungserlebnisse irgendwie dann anders zu sehen.
Nichts im Leben passiert ohne Grund, sagt die Oma. Und tatsächlich scheint das in Bayuks Fall mit der teleologischen Brille nur gut gewesen zu sein. Ein erstes Demo mit seiner Musik gelangt über bereits erwähnten Matze Prolloch an Tobias Siebert, seines Zeichens euch vielleicht bekannt durch And the Golden Choir, der dann auch Bayuks im Mai 2018 erscheinendes Debütalbum Rage Tapes produziert. Eine Platte, die durchaus Anklang findet in der Musikpresse und als eine Art erfindungsreicher, avantgardistischer Indie-Pop mit schwelgerisch-sphärischen Melodien, collagenartigem Sound und dichter Klangästhetik gelobt wird. Nicht so unrecht hört man sich beispielsweise das sukzessive über seine 4 Minuten anschwellende Happiness an. Wirklich schöner Song, finde ich, wenngleich mich da die Melodie nicht ganz losließ, muss ich sagen, da ich dann doch meinte, die irgendwo schon mal gehört zu haben. Sind vielleicht Schotten unter euch? Bei denen klingelt es vielleicht schneller. Ansonsten habt ihr vielleicht auch schon mal von dem schottischen Volkslied, das gern jetzt bald zum Jahreswechsel immer gesungen wird, gehört, und zwar Auld Lang Syne, also hier, das hier. ganz stilecht vorgetragen von den Royal Scots Dragoon Guards. Ich weiß nicht, ob ihr die Ähnlichkeit genauso gehört habt wie ich, aber ich habe Bayuk auf jeden Fall mal gefragt, ob das Zufall ist oder vielleicht sogar gewollt.
Also der Song ist eigentlich komplett geschrieben worden, bis, glaube ich, auf die Bridge und so ein paar textliche Anpassungen. Irgendwie kurz vor Weihnachten, vor ein paar Jahren, 2014 oder so, als ich bei mir im Zimmer damals, als ich in Weihnachten zu Hause war, im Zimmer war und auf meiner Akkuklampe, wo irgendwie zwei Seiten gefehlt haben, einfach so. Und da habe ich an nichts gedacht, einfach. Ich habe einfach nur gespielt und habe gedacht, okay, irgendwie ist das gerade cool, ich nehme es mal, hab gemerkt, ich bin gerade irgendwie inspiriert, ich nehme es mal mit dem Handy auf. Und das ist die ganze Story. Und dann haben wir den Song im Studio halt zu einem Song in der Studio-Version übersetzt, irgendwie so. Und dann war uns natürlich schon, ich bin mir ziemlich sicher, dass als wir dann im Studio waren, uns ziemlich klar war, dass es Outline Sign ist. Genau. Und dann so, okay, warte mal, aber es hat ja irgendwie, ist ein Volkslied, das heißt, es hat keine datenschutzmäßigen Rechte mehr. Und dann ist es irgendwie auch ein lustiger Gag so gewesen. Aber ursprünglich ist es irgendwie einfach so, wie man oft ja irgendwie so Melodien im Kopf hat und dann irgendwie so ein bisschen abändert oder so. So auf der Bettkante halt in meinem Kinderzimmer damals so entstanden.
Ah ja, Rätsel gelöst. Und Rätsel ist tatsächlich ein ganz gutes Stichwort, denn die erste Platte von Bayuk, habe ich zumindest gelesen, entstand unter einem ganz eigenartigen Stern, nämlich dem vom Meister des enigmatischen Filmes, von David Lynch. Was hat's denn mit dieser Kombination auf sich?
Das fing nämlich an. Also das war genau Debütplatte mit Tobi Siebert und erste Mal überhaupt so richtig im Studio und irgendwie alles super krass für mich damals und eine Riesenchance und so, mein Traum ist jetzt irgendwie, also war immer super emotional aufgeladen, die ganze Sache. Und dann haben wir den ersten Song gemacht, der auch ein super persönlicher Song war, der am Ende gar nicht auf die Platte gekommen ist, aber das war der erste Song, den wir zusammen gemacht haben. Und da habe ich auf so einem Sinti so eine Line gespielt, die mich voll erinnert hat an dieses bum, 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 bum. Also an dieses Twin Peaks Intro irgendwie. Und dann waren wir beide so, ach geil, klingt ein bisschen nach Twin Peaks irgendwie so. Und dann David Lynch, und weil wir eh so in so einem Experimentier-Vibe irgendwie waren und super viel einfach auf so der Grundlage von so ein paar Skizzen, die ich hatte, irgendwie so, so das Studio so komplett zu so einem Labor oder weiß ich nicht, wie man es nennt, aber so wirklich einfach hin, das ist unsere Idee und jetzt lass mal irgendwie einfach machen und probieren und das und das und das zusammenschneiden und das wieder rausschmeißen und so. Und dann war irgendwie so, ja komm, lass doch mal irgendwie im Hintergrund Filme, einen David Lynch Film laufen. Und dann haben wir einen Film, dann habe ich mir meinen Laptop so zwischen die Boxen übers Mischpult gestellt. Und dann irgendwann hieß es so, ja, ich habe irgendwie, keine Ahnung, so ein David Lynch Set. Und dann haben wir gesagt, okay, lass doch mal bei jedem Song einen anderen Film anmachen. Und dann haben wir einfach immer die Filme halt ohne Ton. Also auch da wird man so ein bisschen dann auch kirre, weil man, wenn man den ganzen Tag im Studio ist, dann läuft der Film halt 7-mal durch. Und wenn du so mal Holland Drive 7-mal ohne Ton mit aber immer dem Song, den du machst, siehst, dann kriegst du schon irgendwie so, also es macht auf jeden Fall irgendwie was. Und wir fanden es natürlich halt auch mega lustig, das einfach so zu machen, irgendwie so als irgendwie Ding. Ja, das ist halt irgendwie so cool, wenn so eine Platte dann das war ja bei der zweiten Platte auch so, wenn das so ein Eigenleben entwickelt und so eine Eigendynamik kriegt und jetzt nicht einfach nur, man geht ins Studio und nimmt irgendwas auf, sondern wenn da irgendwie wenn da noch mehr dranhängt und dann so eine Welt irgendwie so und dann so Querverbindungen sich auch herstellen, so, ey, vielleicht kann man das so wie in dem Song machen oder man ist dann inspiriert von dem Film und keine Ahnung, das war dann so, was macht David Lynch? David Lynch macht irgendwie teilweise irgendwelche Sachen total arbiträr und weird und unverständlich wirken, aber trotzdem sind sie ja super faszinierend und cool und nicht, wirken ja nicht irgendwie super, also nicht banal oder so, sondern haben ja irgendwie, docken ja an irgendwas an, was wir super faszinierend finden irgendwie. Und und deshalb hat es dann irgendwie so ineinander gegriffen und war dann irgendwie eine schöne Begleitgeschichte zu der Platte irgendwie.
Das ist doch mal eine schöne Anekdote aus dem Making-of von Rage Tapes. Wobei ich mir auch nicht wirklich vorstellen kann, mich konzentrieren zu können. Also auf ein musikalisches Projekt, während im Hintergrund zum Beispiel der Elefantenmann läuft oder so. Aber gut, hat dem Gelingen des Albums ja eins offen hörbar keinen Abbruch getan. Beziehungsweise vielleicht sogar das Gegenteil. Das ist aber nun ja auch ehrlicherweise schon wieder ein paar Jährchen her und Bayuk ist mit seiner zweiten Platte nicht auf David Lynch oder dergleichen Klatschen geblieben, sondern hat sich sogar so weit gedreht, dass sein neues Label zum aktuellen Tonträger titelt »Was ist mit Bayuk passiert?« Tja, was ist passiert? Die Mähne ist ab, genauso wie die Verkleidung rund um das Popgewand seiner Songs. Hat er eigentlich ein Problem mit dieser Genrebezeichnung, also Pop? Denn ich habe schon den Eindruck, dass sich zuweilen immer noch davor gescheut wird, Pop einfach so im Raum stehen zu lassen, ohne ein beschwichtigendes, aufwertendes Avant, Art oder sonst irgendwas davor zu schieben.
Ja, das ist eine spannende Frage. Stimmt, ne? Weil bei Pop denkt man immer halt gleich an, aber das ist ja das Interessante, dass heutzutage irgendwie, keine Ahnung, Harry Styles ist ja nicht Pop-Pop oder so, sondern es ist ja irgendwie Pop, der Typ hat in der Boyband gesungen, und aber macht jetzt irgendwie, keine Ahnung, wie man es nennt. Ich finde es auch voll egal. Aber ich finde auch Pop, früher war halt Pop so ein Schimpfwort für mich damals, als ich so Post-Rock gehört habe halt irgendwie. Und ich glaube, dass man halt, also ich sehe mich ja nicht von außen oder höre mich ja nicht von außen, oder kann es nur so, aber so wie die Songs produziert sind und wie meine Stimme vielleicht auch klingt oder so, ist es irgendwie, auch mit, ja, und auch mit Gitarre und so, hat es irgendwie immer noch was, hoffe ich, irgendwie unperfektes, ungeschliffenes, also halt was Indie-mäßiges, was auch immer das genau heißt, so. Aber ich glaube, mit Pop denkt man irgendwie an so mehr an Boyband oder so, immer noch. Oder an Ariana Grande oder an Michael Bublé oder Justin Bieber oder was auch immer. Aber ich finde, dieser Begriff löst sich halt komplett irgendwie auf, weil immer mehr. Also Pitchfork schreibt Artikel über das neue Justin Bieber Album und auch so finde ich auch gut. Ich finde das ja super gut, dass so diese Grenzen sich irgendwie, das ist, Amerika ist ja auf jeden Fall ein bisschen weiter als wir in Deutschland hier, habe ich das Gefühl. Aber dass irgendwie das so ein bisschen aufgeweicht wird und ich weiß nicht, warum die Leute nicht, also dass es nicht irgendwie nur Rock ist, ist irgendwie auch klar. Aber es bringt mich jedes Mal in die dumme Situation, wenn Leute fragen, ja, was machst du denn für Musik? Was ja der absolute Klassiker ist, dann sag ich immer Indie-Pop und sag immer dazu, weil ich aber auch nicht weiß, wie ich es besser beschreiben soll. Und das ist immer noch meine Antwort. Das ist irgendwie, ja, ich weiß es nicht, wie man besser antworten soll auf die Frage bisher. Es ist mir auch noch ein Rätsel. Vielleicht sollte ich Pop sagen einfach das nächste Mal. Ich glaube, man verwechselt so ein bisschen Pop und Mainstream oder Pop und Mainstream ist ja nicht dasselbe irgendwie so. Und Pop wird immer so gleichgezogen mit läuft im Radio oder so oder ist irgendwie, und das ist es für mich eigentlich auch nicht. Also ja, aber deshalb gibt es ja auch 500 Milliarden Musikkritiken, die anfangen mit dem Satz, die Musik von bla 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 ist schwer in Schubladen zu stecken. Oder bla 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 oder in so Pressetexten, sprengt Genregrenzen mit seinem so. Und dann denke ich immer so, yo, was auch immer das heißen soll, irgendwie so.
Tja, alles und nichts eben. Der bucklige Versuch, etwas in Worte zu fassen, was ich von formierten Buchstaben eigentlich nicht rahmen lassen will. Deswegen lasse ich auch einfach weitestgehend die Finger vom Kategorisierungskatalog. Fakt ist jedoch, dass sich einiges bei der neuen Platte von Bayuk gedreht hat. Ob nun vom Art-Pop hin zum Hardcore-Pop oder Pop-Pop, keine Ahnung, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall sind die Lyrics um einiges konkreter, der Blick herrlich nostalgisch verklärt und auch Produzent und Label haben sich geändert. Diesmal bastelte er mit seinem Kumpel und Bandkollegen Jonas Holler an den Tracks, die, finde ich zumindest, vom Songwriting her klarer sind als noch auf dem Vorgängeralbum. Wie kam es denn dazu?
Als ich angefangen habe, Musik zu machen, war es wirklich einfach nur komplett irgendwie Bauchgefühl und irgendwie, ach, die Line finde ich cool und irgendwie das, die Emotion daran finde ich super und das klingt gut. Und wenn man das noch ein bisschen irgendwie so umformuliert, dann erinnert mich das irgendwie an einen Song, den ich cool, also so, wirklich drauf los, was irgendwie auch eine coole Energie ist. Auch so ein bisschen zum Beispiel bei der ersten Platte mit diesem David Lynch-Hintergedanken, wirklich so surreal teilweise, surreale Texte, die aber irgendwie so, wie auch damals die Musik, die ich zu der Zeit gehört habe, ich habe viel Radiohead gehört irgendwie so, und das sind ja auch teilweise eigentlich Sachen, die man irgendwie, die halt irgendwie in der Kombination mit der Musik dann ein Bild entstehen lassen oder so einen inneren Film abspulen, und wo es so egal ist, ob wo man dann, was das dann genau bedeutet oder ob das irgendwie narrativ Sinn macht, sondern es hat macht einen anderen Sinn auf einer anderen Ebene irgendwie für mich. Und das hatte ich aber gemacht mit der ersten Platte. Und dann war irgendwie klar, okay, du strebst irgendwie jetzt danach, auch die Musik, die ich dann gehört habe, ich habe viel mehr auf Text geachtet, ich habe viel mehr Songs gehört und auch geguckt, wie berühren die mich auf einer textlichen Ebene irgendwie so. Und habe mir das so selber dann auch als, ich wollte dann auch irgendwie mehr Dringlichkeit in den Texten haben, weil ich da dachte, okay, das ist eine coole Challenge auch irgendwie, so was zu schreiben, wo man wirklich jedes Wort fühlt, wo man wirklich jedes Wort so meint, wie man singt. Weil wenn man surreale Texte, surreal in Anführungszeichen Texte hat und man singt die auf einer Bühne, dann denkt man schon mal, okay, jetzt kommt wieder der Part, wo, keine Ahnung, was ich damals gedacht habe. Und wenn man irgendwie so wirklich sich Gedanken macht, was will ich sagen und wie kann ich den Nagel auf den Kopf treffen, so dass ich das wirklich meine, dann ist es irgendwie, hat es eine andere narrative, ja, nicht Qualität, aber es ist eine andere Idee von Songwriting dann irgendwie. Und das war mir wichtig bei der zweiten Platte, da mehr von mir zu erzählen, den Leuten mehr zu erzählen.
Und so geht es eben viel um die flackernden Gefühlslichter im nebulösen Dunst der eigenen Jugendzeit, um Trennung und Aufbruch, alles aber aus dem sicheren, romantisierenden Abstand des Jetzt erzählt. Dieser Abschnitt ist ja einer, also dieses Teenager-Zeitalter, der meinem Gefühl nach ziemlich oft in den Erinnerungen etwas zu bunt gemalt wird. Beziehungsweise vielleicht nicht unbedingt zu bunt, aber zu pastellig, zu weich, wie ein farbenfrohes, aber wohliges Aquarellbild vielleicht. Dabei sah die Realität bei vielen vielmehr nach neonfarbener Acrylfarbe aus, die mit schnellen Pinselstrichen 1x3 die eigene Leinwand zukleisterten. Die Gefühle waren nicht mäßig, würde ich sagen. Sie waren laut. Die Hochs waren grell und die Tiefs zappenduster. Wenig mit zarten Zwischentönen gab's da. Und genau in dieser Zeit, seiner eigenen Vita, widmet Bayuk sich auf Exactly the Amount of Steps from My Bed to Your Door. Mit einem ganz eindeutigen Hang zu eben jener wehmütig schönen Romantisierung der Vergangenheit.
Komplett, also ich glaube, ich bin auch komplett Nostalgie, irgendwie, weiß ich nicht, süchtig würde ich nicht sagen, aber so ich bin schon, ich schwelge in so oft, wenn ich Musik höre oder so, in Erinnerungen, und aber erlebe auch, habe wirklich so diese Jugendzeit als so und Kindheit auch als so bunte Zeit, wo man emotional irgendwie so viel erlebt hat. Ich habe das Gefühl, ganz oft habe ich das Gefühl, das Erwachsenenleben ist so, also die Ausschläge nach oben und unten, was so emotional, die Emotionalität angeht, ist so viel geringer. Also ich habe das Gefühl, ich habe, als hätte ich so als Kind oder Jugendlicher irgendwie 1000-mal mehr empfunden als jetzt. So fühlt sich's manchmal an. Und gerade in E1 zum Beispiel geht es darum, das ist eigentlich ein Lied an die Dämmerung, die gewonnen hat, weil ich das so kenne von früher, wenn ich irgendwie Fußball spielen war als Kind oder so, und dann, wenn es dann so anfing zu dämmern und ich dann, dass ich dann so richtig, ohne das zu wissen, ohne zu verstehen, was da passiert irgendwie, einfach nur gemerkt habe, wie mich so eine Beklemmung ist übertrieben, aber halt irgendwie so ein unangenehmes Gefühl von so eine Traurigkeit, könnte man es nennen, einfach so heimgesucht hat. Und oder so eine Bittersweetness, das ist eigentlich das Ding, so eine Bittersweetness. Und das ist irgendwie so das, glaube ich, was ich auch in meinem Songwriting immer suche. Ich finde immer, das, was mich am meisten interessiert oder was mich am meisten flasht, ist irgendwie so dieses Zurückdenken, und das ist jetzt, steckt ja in Nostalgie auch voll drin, so dieses bittersüße Gefühl. Irgendwie ist es traurig, aber irgendwie ist es auch schön und keine Ahnung, so empfinde ich einfach, habe ich, wenn ich zurückschaue, das Gefühl, dass in meiner Jugend, in meiner Kindheit, ich ganz, ganz viele Emotionen wahrgenommen habe, teilweise, wenn man älter wird, irgendwie so immer mehr, ja, nicht verschwinden, aber ja, man ist einfach, man härtet irgendwie ab und das finde ich, deshalb denk ich gerne oft so zurück an, keine Ahnung, mit 17, erste Beziehung, wie sich das angefühlt hat und so, das ist irgendwie einfach eine andere Nummer, da kommt man so schnell nicht wieder ran einfach.
Das kann ich gut verstehen. Allerdings muss ich sagen, dass ich diese überbordende Dramatik gar nicht mal nur in der Verliebtheit, sondern auch in Freundschaften, in der Bewertung bestimmter Situationen oder Konflikten echt nicht mehr geschenkt haben will heutzutage. Das ist und war doch auch alles mega anstrengend. Vielleicht ist es demnach ja auch ganz gut, mit der Zeit ein bisschen zentrierter und etwas weniger vulkanartig innerlich unterwegs zu sein.
Genau, es ist nicht, muss nichts Schlechtes sein, aber ich glaube, man fällt sich halt auch anders, wenn man weiß, also man deckt sich ein mit so einem dicken Fell halt irgendwie auch, ohne das bewusst zu machen, weil man irgendwie halt so, keine Ahnung, wie krass schmerzhaft ist der erste Liebeskummer? Absurd! Das ist ja absurd! Und deshalb ist man dann irgendwann so, ja, okay, nee, dann guckt man, worauf man sich einlässt überhaupt. Und so, das ist halt irgendwie, ich glaube, das macht man automatisch, reagiert man dadurch halt auch drauf.
Auf jeden Fall. Und dieses vollkommene Hineingewerfe in ein Gefühl zu einer Person anlässlich eines diffusen Kribbelns, das ist etwas, das sich die meisten mit steigendem Alter und Gefühlsnüchternheit abgewöhnen. Über diese Art der ersten kompromisslosen Hingabe jedoch hat Bayou gerade einen neuen Song veröffentlicht, Secrets.
Der Song ist über meine erste Beziehung und ohne das jetzt irgendwie da irgendwann irgendwas da ins Detail gehen zu wollen, aber letztlich ist es über genau das, dass man irgendwie auch auf eine super ungesunde Weise sich so tief und krass auf jemanden einlässt, dass man wirklich irgendwie gar nicht mehr checkt, wie sehr man sich da irgendwie drin verliert und wie sehr man irgendwie auch seine eigenen Warnsignale so ignoriert irgendwie. Also das ist einfach über diese super intensive Anfangszeit von dieser Beziehung, in der man irgendwie am liebsten einfach zu zweit in so einem Schuhkarton wohnen würde und einfach niemanden an sich ranlässt und jemand, der irgendwie irgendwas Kritisches über diese Beziehung sagt, der versteht einen nicht und so. Und weil man selber sich halt überhaupt noch nicht sieht, irgendwie noch gar nicht weiß, was man eigentlich will. Aber einfach, also genau, einfach nur ein komplett emotional bedingungslos dieser Emotion für diese Person nachgehendes Wesen ist irgendwie. Und so war das auf jeden Fall zu dieser Zeit. Und deshalb ist dieser Song irgendwie auch so ja, irgendwie so ehrlich oder so letztlich auch für mich ein Abschluss mit dieser Zeit so ein bisschen, auch wenn die ewig lang zurückliegt, aber es beschreibt eben genau diese eigentlich super schön, sich so bedingungslos fast schon aufzuopfern für jemand anderen, andererseits auch halt super toxisch, weil man irgendwie sich selber völlig darin verliert und genau, es war irgendwie so, wenn ich jetzt drüber nachdenke mit diesem Song, geht es irgendwie um das Beschützen von so dieser kleinen, idyllischen, eigentlich nicht wirklich ideal, also nicht wirklich realen Welt, die man sich mit einer anderen Person irgendwie aufgebaut hat und wo man eigentlich weiß, das kann es gar nicht halten. Eigentlich ist es viel zu schön. Um zu halten.
Wish I could keep it a secret. You and me, nobody else. I can hear the bells from here, they sound so damn familiar. It's time. On the other side, we better run as if our lives were.
Deluxe aktueller Single Secrets. Wobei hier der Singular Single gar nicht unbedingt so angebracht ist, denn nebst dieser und dem Album ist auch noch ein weiterer Song entstanden, und zwar mit dem Musiker Paul Wetz zusammen. Der ist ja ziemlich facettenreich unterwegs, könnte man sagen, denn auf der einen Seite macht er botschaftenreiche Musik mit einem schwermütigen, aber nicht erdrückenden Sound, auf der anderen Seite singt er Texte mit Hilfe eines Google Translators in Sprachen, den er eigentlich nicht mächtig ist, oder vertont die Inhaltsstoffe von Cornflakes-Packungen oder aber die Bedienungsanleitungen von Blumenerde, so wie hier gemeinsam mit Bayou.
Belagerung vor der Anwendung, Nährstoffgehalt überprüfen, überlaufen das Gießwasser vermeiden, da bräunliche Flecken stehen können.
Wieder mal ein Beweis dafür, dass Kunst gar nichts muss. Ein Schnipsel des Songs über Substrat und Lagerung von Blumenerde von Paul Wetz und Bayuk, den ich mir mal ganz frei von Bayuks Instagram-Seite geliehen habe. Dass die zwei dann letztlich aber auch noch einen richtigen Song miteinander produzierten, ist, naja, ziemlich spontanen Umständen zu verdanken, könnte man sagen.
Das war am Wochenende. Eigentlich wollten wir am Montag eine Session machen und uns wirklich treffen und ein bisschen Musik machen. Und dann hatte mich aber am Sonntag, als ich irgendwie verkatert auf dem Sessel saß, angerufen, und ich habe das Handy nachgegeben und dachte so, boah, eigentlich bin ich irgendwie mega durch, soll ich irgendwie einfach chillen, und ich rufe ihn dann irgendwie zurück oder so. Und dann dachte ich so, nee, come on, geh ran. Und dann bin ich ran, er meinte so, ey, bei mir ist irgendwie, hat sich was verschoben, hast du jetzt Zeit? Ich so, yo, let's do it. So. Und dann kam er zu mir, wir haben uns ja vorher nie getroffen, und haben sofort gemerkt, irgendwie, wir sind auf einer geilen Wellenlänge zusammen. Und dann haben wir da irgendwie abgehangen, kurz bei mir ein Setup zu Hause aufgebaut. Und Mikrofon und Gitarre, und haben einfach irgendwas aufgenommen. Und dann ist, also was wir halt in dem Moment irgendwie so, was uns einfiel und worauf wir Bock hatten. Und dann ein paar Moves gemacht, das geändert. Und auf einmal, ohne dass wir es wussten, war auf einmal dann so dieser Song da. Und dann fertig. Dann war er da, und dann hat er ihn noch fertig produziert. Und dann war einfach ein paar Wochen später war dieses Ding in der Welt und war ready for release. Und dann haben wir den Song veröffentlicht. Es war ein einziger Flash-Moment irgendwie so. Und seitdem sind wir halt auch einfach gute Buddies.
Das auch wieder von einem stimmungsvollen Musikvideo begleitet wird. Wie so oft bei Bayuk, da kommt zweifellos die ursprüngliche Leidenschaft für bewegte Bilder immer wieder durch. Man merkt also, Bayuk ist durchaus sehr, sehr umtriebig. Und deshalb ist natürlich die Frage, die auf der Hand liegt, gen Ende des Gesprächs gewesen, was denn bei ihm jetzt in der nächsten Zeit noch so ansteht.
Es kommt noch, ich weiß gar nicht, ob ich das schon sagen darf, aber es kommt noch eine Live-EP raus, sehr, sehr bald, wo Live-Versionen von 6 Songs, unter anderem auch Secrets, drauf sein werden. Und ansonsten, ich hab einen Nebenjob angefangen. Ich unterrichte an der Schule Deutsch und Kunst, und das da muss ich auch noch ein bisschen dieses Jahr noch ein bisschen arbeiten. Aber ich mache auch noch weitere Songs, paar sozusagen Writings sind geplant, wo ich mit ein paar Leuten, mit denen ich schon mal schreiben wollte, schreibe, und ich habe jetzt genau Dates, in dem Sinne gibt es glaube ich nicht so viel mehr, beziehungsweise gibt es dann auch, aber die sind noch nicht so spruchreif. Aber ich mache einfach, ich mache Musik und es wird noch einiges in den nächsten Wochen und Monaten kommen.
Na dann, Obacht. Und nun, liebe Zuhörende, sind wir mit dieser Folge Ruhestörung und dem Gespräch auch schon wieder am Ende angelangt. Herzlichen Dank an Bayuk für die super entspannte Unterhaltung und an euch fürs Zuhören, Abonnieren und Weitersagen dieses Podcasts hier. Ihr wisst, es ist bald Weihnachten und so habt ihr mein Geschenk zumindest schon mal in der Tasche. Ansonsten legt euch Bayuk jetzt zum Abschluss hier noch ein paar Musiktipps seinerseits ans Herz und ich sage tschüss. Bis nächste Woche, dann mit der Künstlerin Amelie.
Was ich gerade in Dauerschleife jeden Morgen höre, ist die Fake Plastic Tree oder Fake Plastic Trees heißt es doch. Version von Holly Humberstone gibt's. Die hat den Radiohead-Song gecovert und der ist unfassbar schön. Das höre ich sehr viel und dann höre ich den einen James Blake Song wahnsinnig gerne, Say What You Will, von der neuen James Blake Platte. Und dann habe ich auch von Danger Dan zwei Songs sehr gesuchtet, nämlich eine gute Nachricht, ja. Vielleicht die drei Songs würde ich vielleicht nennen. A green plastic water. Fake Chinese rubber plant and fake plastic earth. That she bought from